Liebe Gemeinde, ich freue mich auch, dass ich mal wieder hier sein kann. Immer so ein Nostalgie-Moment, an eine schöne Zeit erinnert zu werden, wieder mal hier in dieser Gemeinde zu sein. Und ich freue mich, euch wieder mal vor mir zu haben, eure strahlenden Gesichter, die mich natürlich auch zum Strahlen bringen. Um Strahlen geht es nachher auch heute in besonderer Weise. Wie Wolfgang schon angekündigt hat, geht es heute um das Licht, natürlich auch um den Text, den wir gerade gehört haben, in dem das Licht eine besondere Rolle spielt. Und wenn wir einmal über das Licht nachdenken, es ist ein faszinierendes Phänomen. Das Licht ist das schnellste Phänomen, das wir in der physikalischen Welt kennen. 7,5 Mal kann es in einer Sekunde, würde es in einer Sekunde um die Erde kreisen. Also immer in Bewegung und dennoch, wenn wir ein Licht sehen, ich war jetzt mit Bärbel auf Langeoog, wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang erlebt, mehrere, aber einen ganz besonders schönen, und dann strahlt das Licht auch eine große Ruhe aus. Da kommt etwas schneller als alles andere unentwegt auf uns zu und trotzdem haben wir das Gefühl, alles ist ruhig. Alles steht still. Das erinnert mich dann an Augustinus, der über Gott sagt, Gott ist immer in Bewegung und dennoch ist er immer in Ruhe. Also diese beiden Faktoren sind etwas, was dann vom Licht her auch an Gott erinnern kann. Etwas anderes, worum es heute auch gehen wird in unserer Predigt, ist, dass das Licht Informationen gibt. Ich, das wisst ihr alle, beschäftige mich schon von Jugend an gerne mit Astronomie, also nicht Astrologie, sondern Astronomie, das heißt mit den Sternen, den Himmelskörpern, die haben mich schon immer fasziniert. Manchmal habe ich mir gewünscht, mal dort zu sein oder mal dort zu sein. Allerdings, wenn ich dort bin, dann bin ich wieder weit von allen weg, sodass ich dann auch meinen Standpunkt jetzt hier haben kann. Und trotzdem hat mich, wenn ich dann über die Sterne gelesen habe, immer wieder fasziniert, dass man aus dem Licht, das die Sterne aussenden, viele Rückschlüsse über den Aufbau der Sterne, über die Temperatur und über alles, obwohl das nur winzige Punkte sind, kann man aus dem Licht, wenn man das Licht auswertet, aus den Informationen des Lichtes, ganz viel über einzelne Sterne erfahren, über die verschiedenen chemischen Elemente, die da tätig sind, weil alle haben ihre Spektralfarben, die man dann zerlegen kann. Also insofern, das Licht kann Informationen geben, darum geht es heute. Das Licht kann auch etwas aufdecken. Wir hatten letzt in Neuchâtel einen Sturm in der Nacht. Sehr ungewöhnlich, heute ist mal windstill. Und da war ziemlich heftiger Wind. Und als am nächsten Morgen die Sonne aufgegangen war, lag der ganze Parkplatz voller kleiner Stöckchen, die von den Bäumen runtergefallen waren. Das konnte man erst im Licht erkennen. Also das Licht kann auch etwas zeigen, was im Dunkeln, als ich aus dem Fenster geguckt habe, hat man nichts gesehen, also in der Nacht. Und dann das Licht macht offenbar, es kann etwas offenbar machen, darum soll es dann auch gehen. Und das Dritte, das Licht wärmt, das Licht gibt Leben. Das ist auch etwas Wichtiges, wenn wir morgens unser Müsli essen oder unser Brot, unsere Brötchen, wenn wir Fleisch essen oder was auch immer, wenn wir allein unsere Körpertemperatur mal sehen, alles ist eigentlich konservierte Sonneneinstrahlung. Selbst wenn wir Öl verheizen oder Kohle heizen, alles ist aus der Sonne gekommen, vom Sonnenlicht. Das wird dann über die Photosynthese verwandelt, aber letztlich ist die Sonne die Kraftquelle und damit auch das Licht die Kraftquelle, die überhaupt alle Energie gibt, die hier auf Erden verfügbar ist. Ausnahme Atomenergie, das ist noch die Ausnahme, aber ansonsten alle Energie, die wir in uns tragen, ist letztlich Sonnenenergie, die wir irgendwo empfangen haben, auch vielleicht in Gestalt eines Brötchens oder einer Kartoffel, Gemüse oder Fleisch. Alles Energie. Und welche Lebenskraft im Licht steckt, das habe ich einmal auf der Schwäbischen Alb gesehen. Da waren wir wirklich in der Finsternis unten, in einer Höhle, und dann war so eine kleine, da hingen so kleine Lampen, und dann fiel mir auf, um jede kleine Lampe, bescheidene Funzeln, um jede kleine Lampe war Moos gewachsen. Da war es grün. Selbst so ein bescheidenes Licht vermag schon Leben hervorzubringen. Und ohne Licht ist Leben nicht denkbar. Und damit ist das Licht auch ein Bild für Gott. Ohne ihn ist unser Leben natürlich nicht denkbar. Und Gott hat nach der Schöpfungsgeschichte, die wir im Alten Testament lesen können, war das Erste, was er gemacht hat, er hat Licht gemacht. Er hat das Licht eingeschaltet, wenn wir das mal so. Das war das Erste, was er dann in die Schöpfung gebracht hat. Gott wird an manchen Stellen im Alten und im Neuen Testament als Licht benannt. Eine Stelle, ich will nicht alle nennen natürlich, eine Stelle ist aus Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Er ist mein Licht. Eine andere Stelle aus dem Neuen Testament, im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, heißt es dann, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Also das ist ein Bild, das aufgegriffen wird. Im Jakobus 1, Vers 7 wird der Vater des Lichts genannt. Und in der Offenbarung steht dann am Schluss, dass wenn die Heilszeit angebrochen sein wird, keine Sonne mehr nötig sein wird. Wie das ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber jedenfalls, dann steht, Gott wird ihr Licht sein. Also das Licht des neuen Jerusalems. Das heißt, Licht, Gott als Licht, durchzieht die ganze Bibel. Es gibt noch ganz viele andere Stellen. Jesaja 61, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und so weiter. Gerade zu Weihnachten ist die Thematik ja auch immer sehr dabei. Heute geht es aber um den Epheserbrief, um Kapitel 5. Die Verse 8b bis 14, die wir gerade gehört haben, und auch da spielt das Licht wieder eine große Rolle. Im Vers 1 des Kapitel 5 sagt Paulus, nehmt Gott zum Vorbild, ahmt Gott nach. Das ist sicherlich etwas Erschreckendes, besonders für die Leser des Epheserbriefes, denn das waren Leute, die noch nicht lange im Glauben waren. Das sieht man daran, dass Paulus immer wieder in unserem Kapitel auch darauf hingewiesen hat, ihr wart ohne das Licht, ihr wart in der Finsternis und jetzt seid ihr im Licht angekommen. Jetzt steht ihr im Licht und dann kommt plötzlich diese Ansage, nehmt Gott zum Vorbild. Ein mittelalterlicher Prediger, der hat einmal, das war Geiler von Kaisersberg hieß der, der hat einmal gesagt, Jesus zum Vorbild zu nehmen, das sollten wir unterlassen. Der ist so hoch, der Sohn Gottes, da werden wir verzweifeln. Deswegen hat er dafür plädiert, die Heiligen, die so weiter unten stehen und noch nachahmenswert oder wo man sagen könnte, das kann ich vielleicht noch erreichen, hat er gesagt, die könntet ihr als Vorbild nehmen, aber Jesus, unerreichbar, da werdet ihr nur verzweifeln. Deswegen hat er gesagt, brauchen wir Heilige, die wir als Vorbild nehmen können. Und hier steht jetzt, nehmt Gott als Vorbild. Ahmt Gott nach. Eigentlich ein hoher Anspruch. Ein Anspruch, der kaum zu erfüllen ist. Und dann steht in unserem Vers, im ersten Vers 8b dann, lebt als Kinder des Lichts. Und da ist dann wieder die Thematik, Gott ist das Licht und wir sollen als Kinder des Lichts leben. Ich möchte den Text dann in den Schritten durchgehen, die ich schon mit dem Licht ein bisschen angezeichnet habe. Das erste ist, das Licht gibt Information. Was bedeutet das für uns? Das Licht informiert uns oder informiert über die Lichtquelle. Das zweite, das Licht deckt auf, es macht etwas offenbar, es bringt etwas ans Licht. Es gibt ja auch den Spruch, die Sonne bringt es an den Tag, ein Sprichwort. Und das dritte wäre dann, das Licht schenkt Energie, es schenkt Wärme. Und alles drei ist in diesem Text enthalten. Einmal, das Licht informiert, das Licht informiert über die Lichtquelle, wie wir es gesagt haben, ein ferner Stern, wenn man sein Licht auswertet, dann sieht man, ganz viele Informationen sind in diesem Licht enthalten und man kann Rückschlüsse auf den Stern ziehen durch das Licht, was von ihm ausgestrahlt wird. Und hier in unserem Text wird dann gesagt, ich sage das meinen eigenen Worten, wenn ihr als Kinder des Lichts lebt, wenn ihr von diesem Licht und wie das dann ist, wenn ihr von diesem Licht kommt, ich würde sagen, wenn ihr Strahlen dieses Lichts seid, wenn ihr Gesandte dieses Lichts seid, all das steckt ja dahinter, das Licht ist unentwegt in Bewegung, es setzt in Bewegung auch diejenigen, die als Kinder des Lichts bezeichnet werden, wenn ihr Strahlen dieses Lichts seid, dann soll man an euch, wenn man euch näher anschaut, erkennen, aus welcher Quelle ihr kommt. Dann soll man erkennen, etwas, letztlich kann man sagen, etwas über Gott erkennen. Ist das nicht ein großer Anspruch? Und Paulus fügt dann gleich noch an, die Frucht des Lichts, also das Resultat, das daraus kommt, ist einmal Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Diese Dinge soll man in unserem Leben ablesen können, um zu sehen, Gott ist ein gütiger Gott und wir spiegeln etwas von seiner Güte wider. Gott ist ein gerechter Gott, das ist ein schwieriger Begriff, kommen wir nachher drauf zu sprechen. Gott ist ein gerechter Gott, wir spiegeln etwas von seiner Gerechtigkeit wider. Und Gott ist ein wahrhaftiger Gott, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, die Wahrheit oder Wahrhaftigkeit als drittes, auch davon soll man in unserem Leben etwas sehen können, sodass dieser Gedanke im ersten Teil jetzt darin steht, wenn man uns als Christen näher anschaut, soll man Rückschlüsse ziehen können auf den Gott, an den wir glauben. Das ist sicherlich ein hoher Anspruch, aber ich denke, ja, wir werden sehen, ob das jetzt zu einer großen Anstrengung führt oder ob uns eher ein Licht aufgeht. Das müssen wir dann sehen, ob das jetzt dazu führt, dass wir sagen, der Geiler von Kaisersberg hatte recht, wir sind völlig überfordert, oder ob wir gar nicht völlig überfordert sind. Das ist jetzt die Frage, der wir uns zuwenden wollen. Was heißt eigentlich der erste Begriff Güte? Dazu möchte ich zwei Beispiele aus dem Neuen Testament nennen. Güte zeigt sich beispielsweise im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da sehen wir den gütigen Vater, der nicht darauf sieht, was hat der Sohn, der zurückgekehrt ist, der viel auf dem Kerbholz hatte, der wirklich so viel verursacht hatte. Ich habe ja darüber mal gepredigt und gesagt, der eigentlich sich gewünscht hatte, dass der Vater gestorben wäre und nicht aufs Erbe warten konnte, das nicht abwarten konnte, dass der Alte endlich abtritt. Gibt ja heute auch schon manche ältere Politiker, wo wir denken, es wäre gut, wenn die mal abtreten würden. Aber jedenfalls, der konnte das nicht erwarten. Er hat seinen Vater zutiefst gekränkt. Das können wir uns hier gar nicht so vorstellen, was das war, dass er weggeht und seinen Teil vom Erbe schon im Voraus haben wollte. Und dann kehrt er wieder zurück als Loser, als Versager. Und hat selber die Idee, den Knechten meines Vaters geht's besser als mir im Ausland, also werde ich kommen und werde einfach sagen, nimm mich als einen deiner Knechte. Und der Vater nimmt ihn wieder als Sohn an. Das ist ein Zeichen der Güte. Nicht danach zu denken oder nicht daran zu denken, was hast du verdient? Bist du es wert? Sondern die Güte Gottes gibt. Gott ist barmherzig. Er sieht nicht darauf, was wir jetzt, ob wir eine Positivliste aufweisen könnten und belohnt werden oder eine Negativliste und bestraft werden, sondern Gott ist gütig, auch zu demjenigen, der versagt hat, der schuldig geworden ist. Die Güte ist grenzenlos, können wir sagen, Gottes Güte. Und das, denke ich, ist auch etwas Wichtiges, dass wir für unser Leben ein Stück weit sehen sollen. Wenn ich den Anspruch habe, als Kind des Lichtes zu leben, dann sollte ich auch gütig sein. Dann sollte auch da etwas kommen, dass ich nicht anderen ihre Verfehlungen nachtrage, sondern dass ich ihnen in Güte begegnen kann, dass wenn sie mich brauchen und meine Hilfe brauchen, dass ich auch dann für sie da bin, wenn ich denke, eigentlich hat der das nicht verdient. Dass ich überhaupt gar nicht mit diesem Gedanken umgehe, hat derjenige etwas verdient oder nicht. Sondern, dass ich sage, jemand, der meine Liebe und meine Güte braucht, soll sie bekommen. Mit den Mitteln natürlich, die ich habe. Aber dass wir nicht, und das ist ja manchmal etwas Unausrottbares in unserem Herzen, dass wir diesen Gedanken des Nachtragens haben. Aber in dem Moment sind wir dann nicht wirklich als Licht von Gott tätig, sondern dann, wir kommen nachher noch darauf, dann sind wir in einem anderen Fahrwasser gerade unterwegs. Also das heißt, die Güte ist allen Menschen gegenüber offen. Die fragt nicht danach, bist du würdig? Die fragt nicht einmal danach, bist du Christ? Sondern die kommt allen Menschen zu. Und damit verbunden ist dann das Nächste, und zwar die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die wir hier im landläufigen Gebrauch haben, zum Beispiel, ich bin aufgewachsen in einer Familie, alles musste gerecht geteilt werden. Du hast eine Schokolade bekommen, wir waren 6 Geschwister, dann hast du die Schokolade nicht selber gegessen, sondern es wurde durch 6 geteilt. Es wurden Erdbeeren gekauft zum Nachtisch, es wurde genau abgezählt. Man hätte ja auch sagen können, gewichtsmäßig, der große Bruder kriegt mehr und der kleine weniger, das verhältnismäßig wurde es nicht gemacht, sondern ganz genau, und so bin ich aufgewachsen. Und das war das Gefühl, das ist ja auch etwas, was man heute noch ein Stück weit so im Kopf hat, wenn man über Gerechtigkeit nachdenkt. Alle bekommen das Gleiche, gerecht geteilt. Aber die Gerechtigkeit Gottes hat damit gar nichts zu tun. Im Alten Testament die Gerechtigkeit, wir lesen das ja bei Abraham beispielsweise, Gott hat ihn für gerecht erklärt. Warum? Weil er an Gott geglaubt hat. Im Alten Testament ist der Gerechtigkeitsbegriff einfach kurz auf den Nenner gebracht, wenn du deiner Rolle gerecht wirst, deiner Stellung gerecht wird, deiner Position in einer Beziehung, dann bist du gerecht. Das heißt, ein Vater ist gerecht, wenn er für seine Kinder sorgt. Eine Mutter natürlich auch, ist auch gerecht, wenn sie für ihre Kinder sorgt. Brüder sind gerecht, wenn sie füreinander da sind, und Schwestern, also Geschwister, die füreinander da sind. In einem Staatswesen bist du gerecht, wenn du dich als ein ordentlicher Bürger verhältst. Das geht bis dahin, dass Paulus dann im Römer 13 sagt, seid Untertan der Obrigkeit, ihr seid in diese Situation gestellt, zahlt eure Steuern und werdet dem Staat gegenüber gerecht. Also Gerechtigkeit im alttestamentlichen und auch neutestamentlichen Sinne ist nicht so gemeint, perfekt zu sein. Das ist ja das, woran Martin Luther auch ein Stück weit gescheitert ist, dass er meinte, gerecht sein heißt dann so sein, dass man unübertrefflich ist. Auch das ist nicht gemeint, sondern es heißt nur in den Beziehungen, in denen ich lebe, die Stelle einzunehmen und der Stelle gemäß zu handeln, die von mir ja erwartet wird oder die für mich dann auch richtig ist, für meine Kinder zu sorgen, dem Staat das zu geben, was er braucht. Und das ist Gott natürlich gegenüber. Ich bin Geschöpf, er ist Gott. Und wenn ich zu ihm gehöre in dieser Beziehung, dann ist er derjenige, der Einfluss auf mein Leben ausüben kann. Ich bin der Mensch und er ist der Herr. Und die richtige Stellung, das sehen wir an Abraham, die gerechte Stellung Gott gegenüber ist, dass ich, wenn er etwas spricht, dass ich ihm glaube. Das ist Gerechtigkeit. Dass ich auch da, wo ich erkenne, was er von mir möchte, das wird ja auch gesagt, prüft in unserem, das ist ja der nächste Vers, dann Vers 10, prüft, was Gottes Wille ist, dass ich Gott folge, dass ich als sein Geschöpf auf ihn ausgerichtet bin, das ist letztlich ein gerechtes Verhalten im Sinne der Bibel. Und da, ja, das ist ja auch wieder, das ist dann wieder so mit dem Licht verbunden, dass wir sagen, letztlich können wir, und da kommen wir dann hin zur Entlastungsphase, letztlich können wir Licht nicht einfach aus uns selber sein, wir können das Licht nur reflektieren, das Licht, was von Gott kommt. Das heißt, nur dann, wenn wir Gott zugewandt sind, wenn wir uns selber in sein Licht stellen, nur dann werden wir auch anderen ein Licht weitergeben können. Ich habe einmal eine kleine Erfahrung gemacht. Ich ging spazieren, habe so ein bisschen auf den Weg geschaut und plötzlich strahlte etwas ganz hell und ich denke, Mensch, das kann ein Schmuckstück sein. Und bin darauf zugegangen und was war es nachher? Es strahlte wirklich so glanzvoll. Und was war es dann? Eine Scherbe, eine einfache Bierflaschenscherbe, die aber im Licht wunderbar leuchtete. Und das ist für mich auch ein wichtiges Bild geworden. Insofern, ich bin vielleicht nur eine Scherbe. Ich bin nicht in der Lage, Gottes Nachahmer zu sein, in dem Fall, dass ich sagen würde, schaut alle auf mich, wenn ihr das so macht wie ich, dann seid ihr alle top. Paulus konnte das sagen. Aber Paulus hat an einer Stelle gesagt, seid meine Nachahmer, wie ich der Nachahmer Christi bin. Das heißt, er hat dann im Endeffekt letztlich das auch so genommen, dass er sagte, ich lasse mich von Christus erleuchten und dann könnt ihr euch auch von mir erleuchten lassen. Also das weitergegebene Licht. Aber diese Scherbe hat mir nochmal gezeigt, eine wertlose Scherbe kommt im Licht der Sonne zum Glänzen. Und ich denke, da können wir ja viele Beispiele auch in der Bibel sehen, wie schlichte Menschen, Menschen, die nicht viel vorzuweisen hatten, plötzlich im Glanz seiner Herrlichkeit zu leuchten beginnen. Und wenn wir nachher das Lied singen, was auf die Predigt folgen wird, dann sehen wir, und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Also wir können das Licht Gottes reflektieren und das steckt ein Stück weit auch in dieser Gerechtigkeit, nämlich in der Ausrichtung, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Wenn nichts zwischen uns und ihm steht. Wir haben ja ab und zu mal eine Mondfinsternis, dann wird der Mond dunkel, nicht weil die Kerze, die in ihm leuchtet, ausgemacht wird, sondern weil sich die Erde zwischen Sonne und Mond schiebt. Und da kann man dann ganz deutlich sehen, was natürlich allen bekannt ist, dass der Mond kein selbstleuchtender Körper ist. Und auch wir sind nicht Selbstleuchten. Wir sind nicht Kerzen. Wir sind auch nicht selber Lichtquellen, sondern wir können in seinem Licht, wir können sein Licht reflektieren in diese Welt hinein. Wir sind dann eher, man kann sagen, in dem Bild des Mondes zu sehen. Und das Dritte, was mit diesen Informationen über Gott zusammenhängt, also einmal die Gerechtigkeit, er ist Gott und ich bin Mensch. Und das Dritte, was dann damit zusammenhängt, das ist, dass wir etwas an Offenbarung haben können, nämlich, dass Gott die Wahrheit ist und dass nur wichtig oder dass es echt ist, dass es authentisch sein muss, das heißt wahrhaftig. Wir sollten authentisch sein, nicht etwas vorspielen, nicht versuchen selber die Leuchten zu sein, sondern einfach ehrlich sein. Ich kann zugeben, dass ich nur eine Scherbe bin. Ich kann zugeben, dass ich nicht die Kraft habe, etwas Wirksames zu tun. Aber ich kann zugeben, ich bin abhängig von ihm. Ich hänge ganz von Gott ab. Und wenn er mich nicht erleuchtet, haben wir ja gesehen, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht Gottes Geistes Licht uns mit hellem Licht oder Gottes Geistes Kraft uns mit hellem Licht erfüllet. Das heißt, ich selber kann auch zugeben, dass ich schwach bin. dass ich nicht derjenige bin, der große Dinge vermag. Natürlich kann ich als Mensch allerlei machen, ich kann auch allerlei Unsinn machen, ne? Aber jedenfalls, das, was Gott von mir möchte, das habe ich nicht in meiner Natur. In meiner Natur sind oft so Sachen, dass ich auch sagen kann, das sind oft auch nachtragende Gedanken und ähnliche Sachen. Aber Gott selber, seine Kraft und sein Licht, die können mich zum Leuchten bringen. Und deswegen dieser Gedanke, die Wahrheit als dritte Frucht des Lichtes, das, was ich bin und was ich nach außen gebe, muss wirklich authentisch, echt sein. Und nicht irgendwie etwas Aufgesetztes. Wir sehen das ja immer wieder auch in der Welt der Politik. Da geht es oft darum, wir tragen viele Masken. Wir müssen mit Fassade arbeiten, um nach außen hin strahlen, zu signalisieren, was innen gar nicht da ist. Und wichtig ist, dass wir echt sind, auch in aller Schwachheit, dass wir nicht versuchen, die Superchristen zu sein, sondern dass wir sagen, wir leuchten wie die Scherben, wie die einfachen Scherben. Wir sehen, dass der zerbrochene Christus am Kreuz, Jesus am Kreuz, ist auch ein helles Licht geworden, ein Mensch, der am Ende war. Ein Gefolterter, ein Sterbender ist das Licht geworden der Auferstehung. Da ist Gottes Herrlichkeit, aus der tiefsten Dunkelheit heraus ist Gottes Herrlichkeit erstrahlt. Und manchmal ist es auch so bei uns, da wo wir uns ganz schwach fühlen, wo wir meinen, wir können überhaupt nichts, da strahlt vielleicht Gottes Licht manchmal heller, als da wo wir uns als Überflieger fühlen und denken, ich bin der King. Dann ist vielleicht Gottes Licht ganz runtergedimmt. Das Zweite, also das war jetzt einmal die Information über Gott. Wer uns kennt, wer mit uns zu tun hat, soll erkennen, Gott ist gütig. Gott ist kein böser, strafender Gott, sondern er ist gütig. Das ist das Erste. Der soll auch erkennen, Gott ist Gott. Und wer sich ihm anvertraut und auf ihn ausrichtet, der geht einen guten Weg. Und das Dritte, bei Gott kann man echt sein. Bei Gott kann ich meine Fassade fallen lassen und er bringt mich zum Strahlen, nicht ich mich selber. Also ich muss mich nicht vergeblich versuchen, irgendwie hoch zu pushen, bis ich irgendwie doch ein Strahlemann bin, sondern entweder bringt er mich zum Strahlen, wenn nicht, dann nicht. Aber ich kann mich auf ihn ausrichten und damit rechnen, dass ich strahlen werde. Das Zweite, das Licht macht etwas offenbar. Ich hatte vorhin gesagt von diesem Erlebnis in der Nacht. Nachts hören wir nur die Bäume knacken und so. Dann geht die Sonne auf und wir sehen, der ganze Parkplatz liegt voller, das waren wohl meistens so morsche Stöcke, die von den Bäumen geweht sind. Aber wir haben dann die schöne Bescherung gesehen im Sonnenlicht. Und was heißt das? Letztlich, das Licht macht etwas offenbar. Manchmal sehen wir das, wenn wir eine Steinplatte hochheben, plötzlich alles flüchtet irgendwo hin. Da sind dann so kleine, wie heißen sie noch, Kellerasseln und so, die dann schnell die Flucht ergreifen, weil sie das Licht nicht gerne wollen. Das ist vielleicht so ein Bild auch manchmal für etwas Unangenehmes. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, bevor ich gläubig geworden bin, das mir aber wieder eingefallen ist und über viele Jahre, also über 50 Jahre jetzt im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar war ich damals, ja, das habe ich ja schon oft erzählt, ziemlich mit Alkohol und allem Möglichen so befasst, auf einer Party in Hamburg. Und dort in Hamburg auf der Party, da ging es dann hoch her. Aber kam in ein Zimmer, da saß ein Mädchen ganz alleine, eine Muslima. Und die hatte auch so wie wir das kennen, mit Kopftuch, Bekleidung und so. Die saß ganz alleine dann da. Und ich habe mich zu ihr gesetzt. Die konnte Deutsch sprechen natürlich, das war in Hamburg. Jedenfalls habe ich mich mit ihr unterhalten. Und da habe ich gemerkt zum Beispiel, ich habe den ganzen Abend mit ihr gesprochen, ich hätte mir keine Zigarette angemacht, ich hätte keinen Schluck Alkohol getrunken, oder habe dann an diesem Abend keinen Schluck Alkohol mehr getrunken, das wäre mir peinlich gewesen. Diesen Menschen zu sehen, wir haben auch über den Glauben gesprochen, was kann ich euch leider nicht mehr sagen, aber wir haben auch über Glauben gesprochen, aber ich habe gesehen, da ist ein Mensch, der nimmt seinen Glauben ernst. Das war mir fremd damals, dass der Glaube überhaupt was zu bedeuten hätte. Ich hatte vom Konfirmandenunterricht und so hatte ich eigentlich eher gedacht, das hat nicht viel Relevanz für mein Leben. Und da habe ich plötzlich gesehen, ein Mensch, der seinen Glauben ernst nimmt und die gesagt hat zu mir, sie würde deswegen auch nicht rauchen, nicht trinken. Und ich dachte, Schluck. Das war mir, also ich habe dann gemerkt, es war mir unangenehm, in ihrer Gegenwart auch nur daran zu denken, jetzt solltest du mal eine rauchen gehen oder jetzt solltest du, ich habe dann Mineralwasser getrunken, was für mich völlig ungewohnt war. Das heißt nicht, ich war jetzt nicht plötzlich geheilt. Als ich dann wieder nach zu Hause war, diese Erinnerung ging mir eine ganze Zeit nach, das war bevor ich dann zum Glauben gekommen bin. Aber ich denke, so wenn ich so im Rückblick das sehe, es war zumindest eine Erinnerung, die mich ein Stück weit oder etwas, was mich ein Stück weit zum Nachdenken gebracht hat. Wie gehst du eigentlich mit deinem? Ich habe abends manchmal, wenn ich in Not war, habe ich manchmal auch gebetet. Habe gesagt, hilf mir jetzt aus dieser schwierigen Situation. Und dann war wieder vergessen. Ne? Und dann habe ich gedacht, wie ist es eigentlich bei dir? Ich habe trotzdem weiter getrunken, weiter geraucht, bis ich dann zum Glauben gekommen bin und 6 Wochen später dann davon nachgelassen habe. Aber ich vermute, dass diese Begegnung wie so ein Pfeil in meinem Herzen gesteckt hat mit dieser Frage, wie gehst du eigentlich mit deiner Beziehung zu Gott um? Da ist ein Mensch aus einem ganz anderen Kulturkreis, ganz andere Religion und trotzdem nimmt der seinen Glauben ernst und du, für dich ist das Pustekuchen. Und von daher denke ich, war dieser Gedankenanstoß etwas, was mich dann auf diesen Weg gebracht hat. Und so denke ich auch. Es gibt manche Christen, hat die Politik von manchen Christen auch abgeguckt, die mit gehobenen Zeigefinger durch die Gegend gehen, anderen Menschen Vorschriften machen und sagen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Und es war in dieser Gemeinde im Seniorenkreis, dass ich mal über das Tanzen gesprochen hatte und eine ältere Schwester sagte dann hätten wir ja doch tanzen dürfen. Da habe ich gesagt, ja. Das haben eure Prediger, die haben nicht so genug in der Bibel geguckt. Ihr hättet tanzen dürfen. Oh, mit 90 zu spät. Jedenfalls war das dann so, dass ich dann gesehen habe, wie können wir, wenn gesagt wird, wir sollen das offenbar machen, die Finsternis offenbar machen, wie kann man das besser machen, als dass man echt seinen Glauben lebt? Und in der Hoffnung, diese Muslima, die ich damals kennengelernt hatte, die habe ich nie wieder gesehen. Aber jedenfalls, ich habe gemerkt, das ist nicht etwas Aufgesetztes, das ist etwas Echtes gewesen. Sie hat nicht jetzt so gedacht, Mensch, ich muss die Leute beeindrucken, die hat sich einfach zurückgezogen. Sie war mit irgendjemandem mitgekommen, sagte, da mache ich nicht mit, setz mich dahin, will meine Ruhe haben. Und dass diese Echtheit, die ich gespürt habe, das war etwas, was mich bewegt hat. Und von daher denke ich, wenn wir echt sind, in dem Sinne, dass wir auch sagen, nicht uns selbst darstellen wollen, sondern dass wir unseren Glauben echt leben, dann kann es vielleicht genauso sein, dass Gott uns gebraucht, anderen gegenüber, die mit uns zu tun haben, dass die zum Nachdenken kommen. Dass die darüber nachdenken, Mensch, bin ich auf dem richtigen Weg? Vielleicht mit diesem oder jenem belastet. Deswegen sollten wir auch keine Hemmungen haben, mit anderen Menschen in Berührung zu kommen. Also auch mit fremden Menschen. Gestern wollte ich gerade schön einen Spaziergang machen bei so einer Wärme dann. Bin bis zum Parkplatz erstmal gekommen, da kam jemand aus der Gemeinde, der hatte was in der Gemeinde zu tun, kam auf mich zu und sagte, er hätte mal eine seelsorgliche Frage. Dann sage ich, okay. Gut, wir haben dann eine halbe Stunde geredet. Er sagte, er würde immer im kleinen Dorf, in dem er wohnt, so mit Müll sammeln, also diese ganzen Aktivitäten machen. Anschließend wird dann noch ein bisschen zusammengesessen und gefeiert. Also da war so eine enge, oder ist eine enge Dorfgemeinschaft. Jetzt hätte er jemanden im Dorf, jemand aus dem Dorf gekannt, der dann 2 Jahre nicht mehr mitgemacht hat beim Müllsammeln. Und den hat er letzt wieder getroffen und hat ihm erzählt, er ist zu irgendeiner Gemeinde in Emden gegangen. Ich weiß gar nicht, was, er wusste auch nicht, was das für eine Gemeinde ist. Und die hätten ihm gesagt, wir sollen nichts mit den Ungläubigen gemeinsam machen. Wir sollten uns aus allem raushalten, nicht mehr in der Öffentlichkeit mitarbeiten, sondern wir sollten nur zurückgezogen leben für uns. Und dann sagt er, was ich meinen würde. Also weil er war dann wirklich verunsichert. Soll ich jetzt weiter in der Dorfgemeinschaft mitmachen? Dann habe ich ihm gesagt, das ist gerade wichtig, dass wir in der Dorfgemeinschaft, dass wir uns beteiligen. Ich habe ihm auch erzählt, uns als Pastoren ist damals ans Herz gelegt worden, wir sollten nicht nur in der Gemeinde sein, wir sollten in Vereine gehen. Manche sind Fußballverein gewesen dann und so, ich weiß nicht mit wie viel Wirkung, aber jedenfalls, wir sollten mit den anderen Menschen, wo soll denn etwas zustande kommen, wenn wir uns aus der Welt zurückziehen? Und da ist ja dieser Gedanke des Lichtes auch, wir sind gesandt. Wenn wir Lichtstrahlen sind, die von Gott kommen, dann sind wir in die Welt gesandt. Und da, das ist gleich noch ein weiterer Gedanke, der dann gleich im nächsten Teil noch kommt. Aber wir sind gesandt. Und von daher wäre das völlig verkehrt, wenn wir sagen, als Lichtstrahl, nee, da gehe ich nicht hin. Da brauche ich ja irgendeinen Spiegel, der mich davon abhält, weiter zu gehen. Und von daher habe ich ihm dann auch, und da war er ganz beruhigt, dass ich ihm gesagt habe, bleib weiter in der Dorfgemeinschaft, aber sei echt als Christ. Und dann kannst du davon ausgehen, dass du auch andere vielleicht zum Nachdenken bringst. Ich bin ja auch hier mit Flüchtlingen seit 2 Jahren, unterrichte ich Menschen aus allen möglichen Kulturen. Und ich würde nicht sagen, hört mal zu, ihr seid alle auf dem verkehrten Weg. Ihr müsst euch alle ändern und so, sondern ich versuche einfach echt zu sein, so zu leben, wie ich lebe. Und wenn mich Leute fragen, das ist ja auch ein bekanntes Wort, hier rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Und ich komme öfter über den Glauben ins Gespräch, aber nicht darüber, dass ich jetzt versuche, da etwas zu sagen, sondern dass Leute sich einfach erkundigen, dass sie einfach mit mir versuchen, das Gespräch aufzunehmen und mir Fragen stellen. Aber insofern mit vielen Menschen aus vielen Kulturen umzugehen und sie auch wertzuschätzen. Da war ein Mädchen bei mir in der Gruppe, der erste Tag, da trug sie so ein Palästinensertuch. Und dann dachte ich, oh. Dann habe ich aber gedacht, gerade was ich heute gesagt habe, egal, jeder Mensch wird angenommen, wie er ist. Und dann das Nächste, dann sagt sie in der Pause zu mir, sie würde gerne mit mir ein, wie sie nennen, Selfie machen. Oh. Dann... Aber habe ich gesagt, okay, mach mal ein Selfie. Haben wir ein Selfie gemacht. Nächsten Tag hat sie wieder ein ganz anderes Kopftuch gehabt und jetzt hat sie immer wieder, sie hat halt verschiedene Kopftücher und dann hat sie das eine Kopftuch gehabt. Und ich habe mir dann, das hat mich ja auch zum Nachdenken gebracht, ich habe mir ganz bewusst gesagt, für mich ist es jetzt egal, welche Haltung sie hat. Und für mich ist egal, ob jemand überzeugter Muslim ist oder eine andere Religion vertritt, das ist mir egal. Letztlich würde ich die These aufstellen, das habe ich gestern meinem Freund dann auch gesagt auf dem Parkplatz, wenn wir in einem muslimischen Land geboren wären und so aufgewachsen wären, dann wären, denke ich, 90% von uns Muslime. Überhaupt keine Frage. Weil die wenigsten sind bereit, ihre Herkunft, ihre Religion oder so in Frage zu stellen. Was gibt uns also den Vorzug, dass wir stolz sein könnten und sagen, wir sind hier geboren und wir sind besser als andere? Und insofern habe ich mir für meinen Deutschunterricht vorgenommen, ich möchte gütig sein, das heißt, ich bin für alle gleich da. Natürlich mit den Einschränkungen, wie ich für Menschen überhaupt da sein kann. Ich möchte meinen Glauben leben und ich möchte echt sein. Nicht irgendwas vorspielen. Und von daher denke ich, kann ich vielleicht darauf hoffen, dass Menschen, und wie gesagt, manche fragen auch mal, aber ich kann darauf hoffen, dass vielleicht manchen dann so geht, dass sie über mich zum Fragen kommen. Und so geht es auch mit jedem Einzelnen von uns. Wenn wir in den Beziehungen, in denen wir leben, echt aus dem Glauben heraus leben und nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, der Glaube besteht darin, dass du das und das und das nicht machen darfst, dann denke ich, besteht auch die Chance, dass andere Menschen über uns zum Glauben oder über den Glauben nachdenken, durch uns zum Nachdenken angeregt werden. Und das Letzte dann in unserem Beispiel, das Licht gibt Wärme. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges. Das wird ja hier in unserem letzten Text gesagt, das Licht schafft Leben und davon sollten wir ausgehen, wenn wir anderen die Wärme Gottes und die Liebe Gottes vermitteln. Und da kommen wir auf die Liebe Gottes, dann wird das Folgen haben. Davon können wir ausgehen. Gottes Nachahmer zu werden, wie hat Gott gehandelt? Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Und Jesus hat von sich gesagt, Johannes 8, Vers 11, 12 können wir es nachlesen, ich bin das Licht der Welt. Und was hat er zu uns gesagt in der Bergpredigt? 5, Vers 14, Matthäus, ihr seid das Licht der Welt. Und da ist wieder dieses, wie Christus in die Welt gesandt ist, so sind auch wir in die Welt gesandt. Und wie er die Liebe und Wärme anderen Menschen nahegebracht hat. Und man kann sagen, da wo Jesus unterwegs war, da sind Menschen aufgeblüht. Da sind Menschen, gebeugte Menschen sind aufgestanden. Und viele dieser Wunder, sie werden bei Johannes als Zeichen gesagt, haben zeichenhaften Charakter gehabt. Das heißt, jemand sitzt und kann nicht gehen und er erhebt sich und kann plötzlich gehen. Jemand ist blind und kann sehen. Das heißt, Jesus hat die Zeichen gesetzt, um zu zeigen, ich bringe euch das Leben. Ich bringe euch das wirkliche Leben. Er hat durch seine Liebe eine Wärme verbreitet, dass Menschen sich in seiner Gegenwart wohlgefühlt haben. Dass Menschen gekommen sind und ihn gesucht haben. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges für uns, dass wir auch Menschen sind, die anderen Wärme und Liebe entgegenbringen können. Das steht übrigens im zweiten Vers. Im Kapitel 5, ganz oben, werdet Gottes Nachahmer und lebt in der Liebe. Wir haben ja 1. Korinther 13, wo geschrieben steht, nichts ohne die Liebe ist alles nichts. Ich kann alles machen, was in meinen Kräften steht. Ich kann alle übertreffen. Ich kann mich selber opfern. Ich kann mich selber, ja, ich kann fasten, ich kann all mein Geld weggeben, wenn es nicht aus Liebe geschieht, Pustekuchen, weg. Nur das, was wir aus Liebe machen, und da sind wir wieder bei der Echtheit, nur das, was wir wirklich aus Liebe machen, das ist etwas, was auch Leben hervorbringt. Und wie die Sonne Leben hervorbringt, einfach weil sie leuchtet, so sollen wir uns von der Überzeugung leiten lassen, wir sind in diese Welt gesandt, um Leben hervorzurufen, nicht durch eigene Kraft. Und da sind wir wieder bei diesem Bild, nur dadurch, dass wir uns auf ihn ausrichten, dass nichts zwischen uns und Gott steht, dadurch können wir auch etwas von dem Leben weitergeben, was er uns aufs Herz gelegt hat. Dann können wir, wenn Menschen bereit sind und sich aufschließen und zu fragen beginnen, dann können wir selber auch leuchten und dann können wir selber auch etwas von diesem Leben weitergeben. So habe ich es erlebt mit einem Freund, der zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Das war ein Lehrer, der hat uns immer besucht. Wir wussten gar nicht viel über ihn. Wir wussten nur, dass er Christ ist. Der hat uns in unserer Kommune, wie das damals hieß, besucht, hat mit uns sonntagsnachmittags zusammengesessen. Er hat nicht geraucht, nicht getrunken oder ein bisschen Wein getrunken oder was. Aber wir wussten eins von ihm, der ist Christ. Und einmal gab es eine ganz schwierige Situation, da habe ich ihn so ein bisschen auf den Zahn fühlen können. Da hatten unsere Gruppe, hatte mit einer Rockergruppe Ärger und ich wurde ausgesucht, in die Milchbar zu gehen, wo die Rocker ihren Sitz hatten und Frieden zu stiften. Das war natürlich ein riskantes Unterfangen. Und dann habe ich den Harald, mit dem ich heute übrigens noch befreundet bin, habe ich dann gefragt, das war bevor ich gläubig wurde, ne? Habe ich Harald gefragt, bist du bereit mit mir zu gehen? Du hast doch keine Angst. Du hast doch Gott auf deiner Seite. Und dann, das war für mich so eine Nagelprobe. Hat er Angst, jetzt mit mir dahin zu gehen? Oder ist er wirklich auch, glaubt er so an seinen Gott, dass er da mit mir, und dann sind wir zusammen hingegangen und haben tatsächlich den Friedensschluss besiegeln können, dass die Rockers nicht mehr irgendwelche, also gesagt haben, okay, jetzt schwamm drüber alles, okay. Das war auch über Polizei gegangen, die hatten einmal unsere Gruppe überfallen und so. Also es war schon eine schlimme Sache. Aber jedenfalls dann dachten wir, sonst können wir gar nicht mehr in Frieden leben. Und dann ist dieser Harald mit mir gegangen. Einige Zeit später hat er mich dann eingeladen, ob ich zu einer Veranstaltung mitkommen würde. Da würde ein Pastor sprechen. Man könnte im Anschluss diskutieren. Und ich dachte, diskutieren ist gut. Dann kann ich dem Pastor endlich mal sagen, was ihr Pastoren sagt, das ist alles Blödsinn. Bin ich mitgegangen. Und dann hat der Pastor gesagt, was ich heute auch gesagt habe. Du brauchst dich nur Gott zu wenden. Er ist für dich da. Und er möchte eine Beziehung zu dir. Er möchte dich in seine Gemeinschaft nehmen. Und dann habe ich meinen Mund gehalten. Ich war zu feige anschließend, wie der Pastor gesagt hat, wer kann in den Nebenraum gehen, wer jetzt Jesus sein Herz übergeben will, kann in den Nebenraum gehen und kann dann dort mit ihm reden. Und dann dachte ich, ich hatte noch ein paar andere Freunde dabei, dann dachte ich, das kannst du dir gesellschaftlich jetzt nicht leisten. Und dann bin ich sitzen geblieben, aber auf der Rückbank im Auto habe ich gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, ich möchte das annehmen, was du gesagt hast. Und da ging es dann bei mir, dass ich am nächsten Morgen, das war am Samstagabend, sind wir schon in den Gottesdienst mit einigen gegangen. Und dann hat sich mein Leben Schritt für Schritt geändert. Und ich würde nicht hier sein, wenn dieser Harald mich nicht eingeladen hätte. Gott hätte vielleicht andere Wege gefunden, aber zumindest habe ich da erfahren, wie wichtig das ist. Der war völlig unaufdringlich. Ich habe nur gesagt, hast du Lust mitzukommen? Da bin ich mitgegangen und ich habe inzwischen viele Leute kennengelernt, die einfach so mal mitgegangen sind und dann plötzlich hat es gefunkt. Und von daher, noch einmal, werdet Gottes Nachahmer, was heißt das? Das heißt, seid bereit, Gottes Liebe den Menschen zu bringen. Lasst euch von Gott anstrahlen und reflektiert sein Licht anderen gegenüber. Seid ein Stück weit Menschen, von denen man rückschließen kann, die haben etwas anderes. Nicht, weil wir besser sind, aber weil Gottes Licht auf uns leuchtet. Vielleicht wie diese junge Frau vor über 50 Jahren, die mich zum Nachdenken gebracht hat, was machst du eigentlich mit deinem Glauben? Und heute ist es ja wieder so, wir haben viele Muslime unter uns, über die man streitet in unserer Gesellschaft, aber bei vielen, die ich jedenfalls kenne, kann man sich auch die Frage stellen, warum nehmen viele Menschen in unserem Land den Glauben nicht mehr ernst? Wir lassen nach und andere nehmen ihren Glauben ernst. Das ist eine ernste Frage, die wir uns stellen können, die ich mir damals vor über 50 Jahren auch gestellt habe. Was ist das? Und von daher, dass wir unbeschwert unseren Glauben leben, nicht denken, wir müssen etwas tun, sondern dass wir uns von seiner Herrlichkeit anstrahlen lassen. Ich denke, darauf kommt es an und dann können wir das Licht Gottes nicht als unser eigenes Licht, sondern als das, was uns geschenkt wird, auch weitergeben. Amen.